Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Evangelischen Krankenhaus Göttingen-Wehnde, Ihrem Gesundheitsversorger für Göttingen und Umgebung. Nähe, die Vertrauen schafft.
Stadtradio Göttingen.
Im Gespräch.
In unserer Reihe Im Gespräch erkunden wir heute mit Lukas Keller, dem Theaterpädagogen im Team der Gandersheimer Domfestspiele, ein dramatisches Forschungsprojekt mit dem Jugendtheaterspielclub Dominos und Shakespeares Richard III. Die Jugendlichen haben aus dem schaurigen Drama um den skrupellosen Kämpfer um Englands Thron und die absolute Macht eine eigene Fassung mit gereimten Versen gedichtet, die heute Abend im Festspielprobenzentrum Premiere hat.
Lukas, als ein neues Stück für die jährliche Produktion mit der Jugendtheatergruppe Dominos zur Diskussion stand, haben die Jugendlichen für Shakespeares Richard III. Votiert. Ja. Wie kam das? Shakespeare ist nun gerade kein Leichtgewicht.
Definitiv nicht. Das kam so, dass wir nach unserem letzten Theaterstück, letztes Jahr im April, das war Clowns Theater, angefangen haben, bereits da zu überlegen, was machen wir als nächstes. Und die Gruppe hatte erstmal zwei ganz große Wünsche. Das eine war ein ästhetischer, und zwar, dass sie gesagt haben, sie möchten jetzt, nachdem sie 3 Jahre mit mir experimentelles Theater gemacht haben, ein klassisches Schauspiel aufführen. Sie möchten jetzt gerne auch mal richtige Rollenarbeit mit mir machen. Und das zweite war, dass sie ein inhaltliches Anliegen hatten, und zwar sich mit der Rückkehr des Faschismus in Europa auseinanderzusetzen und vor allem für sie sich die Frage stellte, wie kommt es überhaupt dazu, dass Menschen Diktatoren werden können? Warum entsteht ein Umfeld, in dem das überhaupt möglich ist, für Menschen eine Macht zu ergreifen? Und zwar eine absolutistische Macht. Und dann war halt an mich der Auftrag, ans Bücherregal zu gehen, ans Gedankliche und ans Physische bei mir zu Hause und zu überlegen, welches Schauspiel wäre denn vielleicht passend. Und tatsächlich musste ich gar nicht lange überlegen, ich war sehr schnell bei Shakespeare. Ja, doch jetzt ist es Zeit, den Richard rauszuholen. Dann habe ich der Gruppe dieses Stück im September vorgestellt. Wir haben uns diese wunderbare Kurzzusammenfassung mit den Playmobil-Figuren von Sommers Weltliteratur auf YouTube angeschaut.
Erstmal die leichte Fassung, damit genau, man überhaupt versteht, was da alles kollidiert.
Einfach um so einen Überblick über die Handlung zu geben.
War das denn eine inhaltliche Fassung, die man auch als Laie, wenn man jetzt gerade in dem Stück irrlichtert, wer alles gegen wen und für wen unterwegs ist, durchkommt am Ende?
Und absolut. Sagt, aha. Also generell die Zusammenfassungen von Sommers Weltliteratur auf YouTube, die auch ja in Kooperation mit dem Reklam Verlag sind, soweit ich das weiß, kann ich grundsätzlich eigentlich für alle Werke empfehlen, weil es einfach grundsätzlich einen guten Überblick über die Stücke gibt und dort auch keine Hand vor ein Blatt genommen wird, wenn mal gesagt wird, da tauchen zwar Figuren auf, aber die sind völlig unwichtig und dann werden die auch gleich beiseite geschoben. Damit hatten wir so einen ersten Einstieg und dann haben sie gesagt, ja, okay, die Geschichte klingt spannend, damit sollten wir uns weiter befassen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lesen wir aber auch das komplette Stück und zwar zumindest in einer Übersetzung.
Wegen der verschiedenen Übersetzungen, welche da in dem Fall für euch passend ist. Ich meine, man kann eine historische wählen, Schlegel-Tieck, aber man kann auch Frank Günther rauspicken. Also, oder Thomas Brasch, der nun sehr radikal ist in seinen Adaptionen, was ja auf so einen Typen dann auch besonders zutrifft, wie Richard III.
Also ich habe mich aus verschiedenen Gründen dafür entschlossen, Schlegels Übersetzung mit der Gruppe zu lesen. Das eine war tatsächlich die Verfügbarkeit des Werks von Druckausgaben, das ist ein ganz praktischer Grund. Und Schlegels Sprache, wenn auch vielleicht in der Übersetzung manchmal etwas freier und weniger präzise am Original, hat aber doch einen, finde ich, recht klaren eigenen Klang. Und mir war relativ schnell klar mit der Gruppe, dass wir zwar das Originalwerk lesen werden, aber wir uns wahrscheinlich nicht am Ende das Originalwerk so aufführen werden. Und deswegen war es für mich interessant, mit der Gruppe erstmal eine mögliche Sprache zu entdecken.
Und eine Grundierung sich zu erarbeiten. Es sind ja immer noch Shakespeare-Verse.
Ja.
Die sich nicht so flott deklamieren lassen.
Nein, wenn man das anfängt zu lesen und laut zu sprechen und man ist jetzt kein Schauspiel Profi fühlt sich das sehr an wie Pappe im Mund, wenn man das versucht zu sprechen. Die Gruppe hat das auch komplett mitgemacht, dass wir das gesamte Werk über mehrere Wochen verteilt immer gemeinsam laut gelesen haben, also wirklich auch gesprochen, weil eben Dramentexte nichts sind, was man eigentlich leise für sich zu Hause liest, sondern das ist etwas, das ist eine Sprache, die gehört auf die Bühne und sie gehört gesprochen und geäußert. Aus dem Theaterclub wurde erstmal ein Leseclub, haben uns Notizen gemacht, haben auch aufgeschrieben, was an den Szenen interessiert uns, was sind vielleicht Kernpunkte, die darin passieren, gibt es vielleicht auch Szenen, die für uns gar nicht so relevant sind. All diese Punkte haben wir dann auch immer festgehalten. Und als wir mit dem Stück durch waren, wurde dann aus der Gruppe erstmal ein Dramaturgie-Club.
Ihr habt ja eure eigene Fassung.
Genau. Damit wir
erarbeiten.
Genau, weil wir halt dann sehr schnell festgestellt haben, wir haben dann einmal auch Szenen versucht zu spielen und dann haben die Jugendlichen gesagt, ach, nee, das geht irgendwie nicht. Zumindest mit dieser Sprache, mit dieser Textfassung. Das hat einfach nicht funktioniert auf der Bühne und sie haben gesagt, wir möchten gerne diese Geschichte erzählen. Die Geschichte ist toll und spannend, aber diese Sprache ist nicht unsere.
Und wir wollen
können unsere. Sie nicht, genau. Und wir können diese Sprache weder überzeugend spielerisch auf die Bühne bringen, noch mit einer passenden Haltung der Motivation von unserer Seite. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann müssen wir halt eine eigene Sprache finden. Dann haben wir erstmal ganz viele Ideen gesponnen, wie man es denn machen könnte. Benutzt man Jugendsprache? Versucht man es fast schon musicalhaft? Versucht man einfach nur die Übersetzung Schlegels ganz leicht zu modernisieren? Und all diese Dinge. Und dann habe ich Ihnen eine Version, eine Modernisierung eines alten Dramas gezeigt. Und zwar haben wir uns eine Aufzeichnung von Bodo Wartkes König Ödipus angeschaut. Bodo Wartke hat Sophokles 2500 Jahre alten Text komplett neu gedichtet und selber spielt das als Ein-Personen-Stück auf der Bühne. Sehr, sehr beeindruckend. Und wir haben gesagt, ah, das ist ja interessant, wenn man jetzt diese Geschichte nimmt, ein bisschen was von der Originalsprache erhält, weil wir haben auch ein paar Fans der Originalsprache in der Gruppe, die gesagt haben, es gibt dann schon schöne Sätze, die wir erhalten wollen.
Es gibt ja auch Shakespeare-Sonette.
Ja, genau.
Zum Beispiel, die man da reinschmuggeln kann.
Und dann haben wir uns tatsächlich einfach hingesetzt und haben eine Auswahl der Szenen getroffen, dramaturgisch. Was von den Originalszenen von Shakespeare ist für uns relevant? Die haben wir genommen und dann den Originaltext von Shakespeare in Schlegels Übersetzung komplett neu gedichtet, komprimiert, modernisiert, aber auch in Versen dann gereimt. Da habe ich dann noch ein paar von Shakespeares Sonetten, die ich als sehr passend empfand, genommen als kleine musikalische Vertonungen.
Sagen wir es mal, unabhängig davon, wie zeitgenössisch dann der Text anmutet in der gemeinsamen Sprache der Jugendlichen, gibt es ja immer noch Verbindungen. Und dann hat man quasi wie so einen Brückenschlag. Ja?
Ja, genau.
Was man mit dem historischen Text alles machen kann, um ihn Zeitgenossen anschaulich, verständlich zu machen.
Ne? Weil es gab halt auch einfach ein paar der Jugendlichen, die gesagt haben, naja, wir würden schon gerne irgendwie diese Originalsprache auch erhalten, aber es funktioniert natürlich nicht, dass man eine Szene modernisiert spielt und die nächste wieder im klassischen Shakespeare'schen Versmaß. Und dann haben wir halt diesen Bogen über die Sonette geschlagen, die dann halt die emotionalen Gedanken und Auffühlungen der Charaktere dann halt repräsentieren, die ein bisschen musikalisch dann begleitet.
Es gibt ja noch einen besonderen Aspekt in dem Szenario, das jetzt am Freitagabend aufgeführt wird. In der Besetzungsliste tauchen 8 Richards auf. Also jedes Ensemblemitglied muss eine Form finden, Richard zu begegnen und gleichzeitig auch auf Distanz zu gehen, weil das ist ja kein einsamer Terrorist, sondern der hat Zuarbeiter, Steigbügelhalter, der hat eine Geschichte, die seine maßlose Zerstörungswut, seine Intriganz, seine Verschlagenheit beschleunigt. Ich glaube, das ist auch ein ganz besonderer Punkt an dieser Aufführung, auch im Hinblick auf die Frage, welche Szenen ihr jetzt für eure Fassung ausgewählt habt.
Ja, das hat mehrere Aspekte. Inhaltlich war einfach der Punkt, dass die Jugendlichen wirklich die Frage umgetrieben hat, wie wird man zu so jemandem? Also warum wird jemand zum Diktator und kann das jeder sein oder gibt das nur so spezielle Personenfälle, die das auf einmal irgendwie werden? Und wir kamen irgendwann zu dem Gedanken, naja, vielleicht wird nicht jeder am Ende zum Diktator, aber vielleicht liegt in allen Menschen bedauerlicherweise das Potenzial inne, so sein zu können. Gott sei Dank werden ganz, ganz viele Menschen nicht so, aber allen liegt das Potenzial inne. Es ist, finde ich, ja auch ein großer Irrglaube, wenn wir in unsere eigene dunkle Vergangenheit Deutschlands schauen, zu glauben, die Nazis wären von außen irgendwie gekommen. Das war nicht der Fall. Das waren die Menschen, die Bevölkerung, die hier gelebt hat und diese Taten angerichtet hat, diese Verbrechen. Das waren der Tischler, der Fleischer, der Bäckersgeselle, das waren die Menschen vor Ort.
Das waren die lieben Nachbarn.
Die sich da haben anstiften lassen zu solchen Taten. Wahrscheinlich ist das etwas, womit wir uns als Menschen befassen müssen, dass uns allen die Potenzialität zu solchen Grausamkeiten inne liegt. Und das natürlich damit zu verstärken, indem man sagt, das Stück beginnt damit, dass alle Darstellenden Richard sind. Und es endet auch damit, dass alle Richard sind.
Alle haben ihren Anteil.
Und das zeigt Shakespeare so großartig. Es gibt ganz, ganz viele Momente in dem Stück, wo alle Beteiligten Richard aufhalten könnten. Es gibt ganz viele Situationen. Gleich schon zu Beginn könnte die Lady Anne ihn abweisen, weil er selber ihr sagt, gib den Befehl und ich töte mich selbst. Und sie sieht aber davon ab. Aus guten moralischen Gründen, keine Frage. Aber es gibt ganz, ganz viele Situationen, wann er aufgehalten hätte werden können. Aber er wird es nicht. Sondern er kann sich Stück für Stück diese Macht erkämpfen und erstreiten.
Es geht immer um Macht. Es geht um eine Regierungsmacht. So in den diversen königlichen Kreisen und Clans. Genau. Und da versprechen sich die einen oder anderen auch eine Rendite. Wenn sie ihm ein wenig zuarbeiten.
Es gibt natürlich aber auch einen pädagogischen Grund, seien wir ganz ehrlich. Es ist ja eben keine Profi-Gruppe, wo die Ensemble-Rollen klar vergeben werden, sondern es sind eben alles freiwillige Jugendliche, die hier teilnehmen, die ihre Freizeit damit verbringen und die sich natürlich alle gewünscht haben, dass sie Richard spielen dürfen. Und natürlich kann man aber während des Stücks diese Rolle nur einer Person irgendwie geben und das muss auch halbwegs passen. Generell muss die Besetzung gut aufgeteilt werden und passend verteilt werden. Aber sie hatten alle den Wunsch natürlich einmal Richard zu sein und als Theaterpädagoge, der ich ja bin und eben nicht nur Regisseur, versuche ich natürlich solche Wünsche dann auch zu respektieren.
Beim Selbersprechen kriegt man noch einen anderen Zugang als beim Zuhören, wenn sozusagen der Nachbar jetzt den bösartigen Poltergeist mal wieder raushängen lässt. Und gleichzeitig gibt es immer genug, die sich nicht trauen, das Maul aufzumachen oder in Panik geraten und dann lieber den Ereignissen ihren Lauf lassen. Ja. Oder es winkt irgendeine Goldschatulle und dann vergisst man alles, was mit Moral anstatt zu tun hat.
Ja, und Shakespeare macht das ja auch total intelligent in seinem Text, indem er zweimal eben nicht adlige Personen auftreten lässt. Schon in der Originalfassung gibt es zwei Szenen und die waren für uns natürlich im Entstehungsprozess dann total interessant. Eben vor dem Hintergrund der Frage, warum begehrt niemand gegen Richard auf, sind das die sogenannte Bürgerszene, im zweiten Akt die dritte Szene, als auch die Schreiberszene, im dritten Akt die sechste Szene. Da tauchen jeweils BürgerInnen auf, die das Geschehen von außen kommentieren und beobachten und feststellen, hier passiert ja etwas total Fürchterliches, aber selbst aus der Angst, sie könnten einen Schaden erleiden oder ihnen könnte selbst dadurch ein Unheil geschehen, wenn sie die Missetaten aufdecken, sich dann dazu entscheiden, das nicht zu tun aus Selbstschutz und aus Angst, obwohl sie eigentlich eine moralische Verpflichtung sehen, zu agieren. Und damit werden sie natürlich selbst zu Mitläufern, zu Mittätern in der Folge, eben weil sie keinen Widerstand leisten. Es gibt total nachvollziehbare Gründe, dass sie das zum Schutz ihrer eigenen Person, zum Schutz ihrer Familien und so tun. Das ist moralisch natürlich auch durchaus nachvollziehbar, aber es sorgt natürlich dafür, dass am Ende die Katastrophe eintritt.
Von Shakespeare wird ja Richard als ziemlich hässliche Gestalt beschrieben. Vernarbt, buckelig, nicht besonders ansehnlich. Also eigentlich von Anfang an der Außenseiter, angepöbelt, belächelt, egal welchen Status er gesellschaftlich hatte. Das habt ihr so ein bisschen weggeblendet.
Wir haben uns dagegen entschieden, das in irgendeiner Weise auf der Bühne darzustellen. Das hat einerseits damit zu tun, dass wir als Gruppe ganz klar gesagt haben, wir möchten nicht in irgendeine mögliche Form von Diskriminierung damit fallen, indem wir im Sinne von Ableism oder sowas etwas darstellen, was wir gar nicht darstellen können. weil wir nicht die reale Lebenserfahrung dazu besitzen. Und auf der anderen Seite haben wir gesagt, man macht es sich auch zu leicht, wenn man Richards Verhalten darauf reduziert, dass das nur aufgrund seiner körperlichen Besonderheit er sich so verhalte, wie er das tue. Weil darum geht es nicht. Er sagt zu Beginn bei Shakespeare, natürlich bin ich irgendwie körperlich beeinträchtigt, aber es gibt diesen wundervollen Satz, ich bin gewillt, ein Bösewicht zu werden. Er tut das eben nicht nur, weil er sich ungerecht behandelt fühlt, sondern er tut das aus der Lust heraus, so zu sein.
Spaß an der Zerstörung.
Ja. Genau.
Und allem, was dazu gehört. Also das Intrigieren, auch mal ganz smart aufzutreten, permanent zu berechnen, welche Spielfigur er jetzt auf welches Feld setzen kann, wann er die einfach vom Feld kickt oder wann er sie wieder herbeiholt, weil sie jetzt gerade wieder nützlich ist. Also in jedweder Hinsicht absolut berechnend.
Ja, und gleichzeitig hat er keinerlei Respekt vor dem menschlichen Leben. Er setzt sein eigenes aufs Äußerste mehrfach aufs Spiel, weil er kein Empfinden für den Wert des menschlichen Lebens hat. Das Leben von Menschen ist ihm völlig egal. Er sieht einfach nur den eigenen Profit und geht dieses Spiel so weit, wie er es gehen kann. Wunderbares Beispiel ist die Lady Anne, die Frau, die er in der zweiten Szene des ersten Aktes direkt verführt, die eigentlich seine Todfeindin wäre, weil er hat nicht nur ihren König, Heinrich den VI., sondern auch noch ihren Ehemann ermordet und schafft es aber dann, sie zu verführen. Und in dem Moment, wo er es geschafft hat, dass sie seinem Zauber verfällt, hat er gar kein Interesse mehr an ihr. In dem Moment wirft er sie weg, weil er hat ja bekommen, was er wollte. Er hat den Profit erzielt, aber mit dem Profit selber, und das ist ja auch das Tolle bei Shakespeare, mit der Macht, die er am Ende erringt, wenn er dann König ist, damit weiß der gar nichts anzufangen. Dem geht es nur darum, die Macht zu besitzen und zu bekommen, dieses Spiel dahin zu kommen. Das ist, was ihn interessiert. Und wenn er es dann hat, weiß er gar nicht, was er damit tun soll. Das überfordert ihn.
Das wird ja am Anfang auch angedeutet. Oh, hier ist es viel zu friedlich. Das geht mir sowas von auf den Keks. Genau. Hier passiert nichts. Ich muss jetzt erstmal ein paar schöne mörderische Intrigen schaffen. Dann bringe ich halt mal eben meinen Bruder um.
Genau.
Das schafft einen spektakulären Unruheherd und schon ist wieder Alarmstimmung.
Genau.
Die einzige Form von Big Party, die er innerlich feiern kann.
Ja, aber auch da macht man es sich natürlich ein bisschen einfach, wenn man sagt, er ist einfach durch und durch böse. Aber er ist so, er soll so sein, oder so begreife ich zumindest Shakespeares Text, dass er ihn halt bewusst so vielleicht auch ein Stück weit karikiert. Also er hat ja auch der historischen Person damit großes Unrecht angedichtet. Ja. So, das muss man, gehört auch zur Wahrheit, dass der reale König Richard III. Von England jetzt nicht besser, aber auch nicht schlimmer war als alle anderen Könige vor oder nach ihm. Heinrich VIII. Hat dann später dem Ganzen die Krone aufgesetzt. Aber naja. Richard selber war jetzt gar nicht so übel als König, zumindest im Verhältnis der damaligen Zeit. Aus heutiger Sicht ist die moralische Bewertung natürlich eine andere, aber aus der Zeit.
Moralische Kriterien versagen ja aktuell in jedweder Form.
Richtig, genau. Das war ja letzten Endes auch das, was die Gruppe ja interessiert oder warum ich das Stück dann auch der Gruppe vorgeschlagen habe. Richard III. Ist nichts anderes als der Prototyp eines Trump oder Bolsonaro. Nichts anderes steckt in dieser Person oder der Prototyp eines Putin. Das alles steckt in Richard bereits drin.
Das war dann auch der Bereich, wo die Forschungsreise der Jugendlichen hinführte.
Ja.
Weil sie ja sich die Frage stellten, how come, wie entsteht so ein monströses Gemüt, so ein völlig moralfreier Schlechter.
Vor allem die Frage, warum lässt das Umfeld das zu? Warum versagt die Sicherungsmechanismen, die es selbst da gegeben hätte? Warum geht niemand dazwischen und stellt sich gegen Richard? Es gibt dann später ein, zwei Personen, die das tun, aber in dem Moment, wo sie es tun, ist es schon längst zu spät.
Schluss mit lustig, ja.
Genau, da ist schon der Machtzuwachs bei Richard zu groß gewesen, als dass man jetzt noch etwas gegen ihn zu tun vermag, zumindest auf dem inneren politischen Weg. Shakespeare findet ja letzten Endes auf loser Basis der tatsächlichen historischen Gegebenheiten im Originalwerk eigentlich ein Deus Ex Machina, in dem dann von außen aus den französischen Gebieten, die die Engländer zu dem Zeitpunkt besetzt hatten, dann jemand kommt, der spätere Heinrich VII., König von England, in der Schlacht gegen Richard dann siegt und ihn tötet und so dann England, zumindest in Shakespeares Erzählung, den Frieden bringt. Aber es hätte im Vorfeld schon Möglichkeiten gegeben, sich gegen Richard aufzulehnen. Und das war für die ganz große Frage, warum werden Menschen zu Mittätern? Und das Spannende, was dann die Gruppe halt auch entdeckt hat, schon beim Lesen des Werkes, war, dass man muss schon sagen, fast bedauerlicherweise als Leser oder als Publikum eine Lust entwickelt, Richard zuzuschauen, wie er diese Intrigen begeht und das Publikum damit eigentlich selbst zum Mittäter wird.
Am Schluss deutet sich ja an, was immer auch passiert, ich habe jetzt erstmal meinen Spaß und dann wird er eine Weile andauern und egal, was mit mir passiert, ich werde nie verschwinden.
Das ist die Situation, die wir ja erleben, dass wir gedacht haben in Europa, wir wären das Monster des Faschismus oder der Diktatur losgeworden. Und was wir erleben müssen, ist, dass das nicht der Fall ist. Wir haben eine glückliche Phase des Friedens in Europa erleben, aber wir sind leider gar nicht so sicher, wie wir das geglaubt haben, sondern es ist eine für uns beständige Aufgabe und das ist, glaube ich, die Konklusion, die die Gruppe, die die Dominos mit diesem Stück formulieren. Es ist für uns als Gesellschaft eine beständige Aufgabe, nicht nur die Erinnerung an die Gräueltaten des Faschismus in all seinen Formen und an die Gräueltaten von Diktaturen zu erinnern, sondern auch wachsam zu bleiben, damit es nie wieder passieren kann.
Ihr habt jetzt am Wochenende, Freitag, Samstag, zwei Vorstellungen. Ist das nicht ein bisschen wenig? Bleibt das noch irgendwo, also, sag mal, auf Halde für Anfragen, für Gastspiele?
Also tatsächlich ist es so, dass wir es auf jeden Fall noch einmal am 5. Juni als Eröffnung des Jugendtheaterfestivals Raus damit der Gandersheimer Domfestspiele spielen werden. Also wir sind natürlich offen dafür, wenn jemand uns fragt, ob wir kommen würden und es spielen würden, dass wir das dann sehr gerne machen. Wir durften das mit unserem letzten Stück von den Dominos dreimal machen, dass wir damit in Northeim, Einbeck und Heckenbeck waren. Und sehr gerne kommen wir auch wieder an diese Orte und entdecken auch neue Orte, um es dort zu spielen. Wenn die Anfrage kommt, sind wir natürlich sehr interessiert, das dann zu machen.
Ein Pferd, mein Königreich für ein Pferd. So wird es wahrscheinlich enden. Irgendjemand wird kommen und mich stürzen. Die Schlinge legt sich langsam, aber unaufhaltsam um. Mitten auf dem Schlachtfeld stehe ich dann, von Feinden umzingelt, dem Tode geweiht. Meine Feinde fallen mit blitzenden Klingen über mich her. Und ich werde lachend sterben. Ich lache ihnen blutröchelnd meinen Hohn entgegen.
Meistens bringt sich am Ende immer irgendwo Widerstand. Mit Verbündeten von außerhalb lauern dir dann die eigenen Feinde auf. Soldaten stehen einander gegenüber und töten sich. Tausende Tote und das alles nur, um ihren verhassten Herrscher, in dem Falle mich, loszuwerden. Nicht wenige Könige sind so verendet.
Oder es gibt im Inneren eine Verschwörung. Cäsar starb nicht auf dem Schlachtfeld, sondern wurde im Senat kaltblütig von seinen Gegnern erstochen. So kann man auch einen Diktator loswerden, passiert aber seltener. Buckingham zum Beispiel könnte auf dumme Ideen kommen. Doch dafür ist gesorgt. Der gute Catesby wird sich um ihn kümmern, wenn es nötig wird.
Leider muss ich auch meine geliebte Ehefrau Lady Anne verabschieden. Sie ist schwer krank und liegt im Sterben. Jammerschade. Aber es gibt andere. Die Tochter meines Bruders zum Beispiel. Seine Söhne? Tja, die beiden Mörder haben sich wohl inzwischen um diese beiden Göhren gekümmert. Damit wäre mein Anspruch auf den Thron endgültig.
Was schaut ihr denn so? Was habt ihr erwartet? Ein paar gute Taten zum Schluss? Soll ich etwa jetzt am Ziel meiner Träume barmherzig und mitleidsvoll werden? Welchen Grund habe ich dazu? Gewalt und Brutalität haben mich zum König gemacht. Die Sanftmütigen und Edlen schaffen es nicht dorthin, wo ich jetzt bin.
Natürlich ist das alles nur erkaufte Zeit. Meine Herrschaft währt nicht ewig. Das habe ich bereits gesagt. Das weiß ich nur zu gut. Aber es ist meine Zeit, mein Reich, meine Macht, mein Thron.
Missgönnt mir nicht meinen Triumph. Ihr seid mir nur zu gerne auf dem Weg nach oben gefolgt. Ihr habt bereitwillig zugeschaut, wie ich Intrige befahl und Morde. Und ihr habt nichts getan.
Ihr habt euren Platz dort unten gewählt und ich den meinen. Nicht ihr schaut verächtlich auf mich herab, sondern ich auf euch. Bildet euch nicht ein, ihr handelt das nächste Mal anders. Ihr habt euch entschieden, einem Bösewicht zu zuschauen. Ihr habt ihn bekommen. Zufrieden?
Ihr könnt mich nicht aufhalten. Ich tue, was ich will. Ich bin jetzt hier.